Auch wenn nicht alle Kinder hier im Raum sind, habe ich ja gesehen, dass das funktioniert. Wir übertragen auch in den Kinderraum, in die Küche und dann kriegt ihr auch mit, was ich euch hier erzählen möchte. Meine lieben Kinder, große und kleine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag Tiere, ich mag auch Hunde, aber wenn ich joggen gehe oder walken seit neuester Zeit, dann sind mir die Hunde nicht immer so sympathisch, weil die machen, was sie wollen und gucken und laufen mir auch schon mal nach und dann haben die Hundebesitzer die nicht so wirklich im Griff und das ist manchmal so ein komisches Gefühl, wenn man im Wald unterwegs ist, Sport treiben will. Der Wald gehört aber nicht nur mir, der gehört auch den Hunden. Das ist schön. Und ich hatte an einem Tag, es war wunderschönes Wetter, es waren viele Hunde unterwegs, so verschiedene Begegnungen mit Hunden. Und mit diesem mulmigen Gefühl, weil ich all meine negativen Vorstellungen ja auch alle bei mir habe, war ich im Wald und ich sah schon von weitem einen Hund. Ich sage, super. Und das Schöne war, die Hundebesitzerin, die Herrin, die nahm ihren Hund zur Seite, der machte Platz und wartete, bis ich vorbei war. Meine ganzen negativen Gedanken, die ich im Vorfeld auf diesen Hund projiziert hatte, sag, okay, lieber Gott, habe ich verstanden. Ich lief weiter und dann kam mir ein Pärchen mit drei Hunden entgegen. Ich sage, ui, was wird das? Und die Frau sagte, keine Angst, die tun nichts. Ich sage, ich auch nicht. Die stehen nur im Weg rum. Und so war es auch. Ich musste um sie herumschiffen, aber sie haben mir nichts getan. Und ich habe ihnen auch nichts getan. Aber so ist das manchmal mit unseren Gedanken, mit unseren Projektionen, die wir so im Vorfeld haben. Dazu möchte ich auch gleich in unsere Predigt einsteigen. Wer bin ich und was kann ich? Das ist so der Titel. Und ich möchte mit euch über verschiedene Sachen nachdenken. Der erste Gedanke ist, dass Gott ja immer die Falschen beruft. Wenn er mich beruft, weiß ich nicht, was das soll. Wenn er jemand anderen beruft, dann fällt mir auch alles ein, warum er den oder die gerade nicht berufen sollte, weil ich weiß ja so viel von der Person und so toll ist die auch nicht. Eigentlich bin ich besser. Ich spreche jetzt mal ein paar Gedanken aus, die kommen könnten. Ich weiß bei euch nicht, aber ich bin ganz ehrlich, bei mir kommen solche Gedanken schon mal. Wenn er mir eine Aufgabe stellt, sage ich, es gibt Leute, die können das viel besser als ich. Und dann meldet sich jemand freiwillig und sagt, oh nein, warum hast du dich nicht gemeldet? Ich möchte gerne mit euch einen Bibeltext mir angucken. Da geht es auch darum, um dieses Gefühl, Gott ruft immer den Falschen. Wer mitlesen möchte, wir finden das in 2. Mose. Es ist die Berufungsgeschichte von Mose. Er schreckt sich über zwei Kapitel, über Kapitel 3 und 4 im 2. Buch Mose. Ich werde nicht alles lesen, aber einige Passagen möchte ich lesen. Und wer den Finger reinhalten möchte, es lohnt sich. Wir werden immer was Neues lesen. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, der Priester von Midian. Eines Tages trieb er die Herde durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um ihn genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Bis hierher, schön. Mose ist bei der Arbeit, er sieht etwas, er ist ein aufmerksamer Beobachter, er wird neugierig, er geht hin, er hört die Stimme Gottes und er sagt, hier bin ich. Und jetzt hört's auf mit dem Schönen. Denn der Text geht weiter, ab Vers 9. Gott sagt, ich habe das Schreien der Israeliten gehört, hier kommt der Auftrag, ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden, nun geh, denn ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Die erste Begegnung mit Gott, Gott sagt, was er vorhat und Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Und Gott antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Aber die erste Frage von Mose ist, wer bin ich? Bist du dir sicher, dass du mich meinst? Ich hätte das wahrscheinlich auch gesagt. Und die meisten von uns wahrscheinlich auch. Es kommen dann einige Zeichen, ein Gespräch, darauf komme ich nachher nochmal zurück. Aber jetzt möchte ich erstmal in Kapitel 4, Vers 1 noch lesen. Doch Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Und Gott sagt, was hast du in deiner Hand? Ein Hirtenstab. Die nächste Szene ist in Kapitel 4, Vers 10. Aber Mose erwiderte, Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich auch nichts dran geändert. Ich kann nicht gut reden. Und Gott sagt, wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Und Mose sagt, Herr, schick einen anderen. Luther übersetzt, sende, wen du willst, aber nicht mich. Unser Held Mose war gar nicht so ein Held. So, wenn man das Ende betrachtet und worauf er sich unterm Strich dann eingelassen hat, sagen wir ja. Aber wenn man das Vorgespräch so sich bewusst macht, hat man das Gefühl, das könnte ich sein. Wenn Gott ruft, gibt es eine Menge Gegenargumente, warum gerade ich nicht? Und ich möchte erstmal so zwei Blicke mit euch üben, einen Blick nach außen und einen Blick nach innen. Der Blick nach außen, wenn wir uns in der Gemeinde umschauen, alles liebe Menschen. Vielleicht hat keiner von uns super besondere Gaben, weswegen andere hier uns das Haus einrennen. Vielleicht fühlen wir uns gar nicht so sehr als Gemeinde Gottes. Wir sind froh, wenn wir einigermaßen Leute da haben. Wir können uns vielleicht gar nicht vorstellen, dass Gott wirklich uns meint, wenn er sagt, ich möchte mit euch die Welt retten. Der eine geht noch zur Schule, der andere ist krank, der andere ist umgezogen, der andere hat vielleicht eine neue Arbeitsstelle angefangen, der andere hat eine große Familie, die andere ist schon lange Oma oder Uroma. Wir haben alle unsere Baustellen, wir haben alle keine Zeit und wir können uns gar nicht vorstellen, dass Gott gerade mit uns die Welt retten möchte. Als ich mit meinem Theologiestudium angefangen habe, haben viele gesagt, der Dario, der geht nach Friedensau, der will Prediger werden, der doch nicht. So dieser Blick nach außen. Wir sehen etwas und sagen, nee. Das geht nicht. Ja? Wir projizieren unsere negative Gedanken auf jemanden und sagen, dann kommt der Blick nach innen. Vielleicht sind das gar nicht so sehr die anderen Leute, die uns demotivieren, weil sie uns nicht so schätzen, wie wir uns vielleicht selbst sehen. Vielleicht bin ich es manchmal selbst, der sagt, ich kann das gar nicht. Vielleicht erinnern wir uns an die 12 Kundschafter, die unterwegs waren, die sich das gelobte Land angucken sollten. Die Vision war klar, das Ziel stimmte, aber als die Kundschafter da waren, sagen 10 von 12, das geht nicht. Wir sahen dort auch Riesen Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Das waren große Menschen, aber in unseren Augen kamen wir uns vor wie Heuschrecken. Der Blick nach innen. Viele schauen sich an und resignieren. Es gibt immer bessere, attraktivere, intelligentere, wohlhabendere, kreativere, ausstrahlungssichere Menschen, die in der Lage sind, andere zu motivieren, andere zu begeistern, etwas zu verändern. Aber Mose sagt auch, wer bin ich und was kann ich? Er ist zufrieden mit der Rolle des Viehtreibers. Er hat eine Aufgabe gefunden, er hat ein Zuhause gefunden, auch wenn es weit, weit weg ist. Er hat Familie. Vielleicht war er schon fertig mit seinen Lebensplänen. Er war immerhin 80. Da darf man auch schon fertig sein mit seinen Lebensplänen. Er hatte die Schule hinter sich, einiges an Ärger. Er führte eine glückliche Ehe. Er hatte ein durchschnittlicheres Arbeitsverhältnis. Als Gott ihn anspricht und sagt, ich habe hier eine Aufgabe, du sollst die Welt verändern, hat er mit Sicherheit gesagt, das ist doch wohl ein Witz. Ich? Aber er merkt, dass Gott es ernst meint und Gott nicht locker lässt. Also kommt der Katalog meiner persönlichen Macken, um deutlich zu machen, dass Gott sich mit Sicherheit irrt. Mose argumentiert, ich bin nichts, das hatte ich schon, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und den Israeliten aus Ägypten führen sollte? Wer bin ich? Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Ich habe nichts, was ich ihnen beweisen kann. Ich bin kein guter Redner. Ich kann nicht gut reden. Drittens, ich kann nichts. Und Gott antwortet auf jede dieser Nichtigkeiten, ich will bei dir sein. Du hast alles, was du brauchst, in deiner Hand. Und die dritte Antwort ist, ich habe dich geschaffen. Das ist übrigens interessant, das ist die hebräische Argumentationsfolge. Erst kommt die Wirkung, ich bin nichts. Dann wird über die Ursache nachgedacht und nochmal über die Ursache. Wenn wir argumentieren, ist das meistens genau umgekehrt. Wir sagen, ich kann nichts, ich habe nichts und deswegen bin ich auch nichts. Ja, aber der Hebräer denkt erst über die Wirkung nach und dann über die Ursache. Und Gott sagt, weil ich dich geschaffen habe, hast du alles, was du brauchst. Weil ich dich geschaffen habe, will ich bei dir sein. Gott macht keine Fehler. Er sagt, ich will bei dir sein. Gott ruft zur Nachfolge. Er geht auch voran. Das ist eine Zusage der Geborgenheit. Und das ist auch ein Schutz Gottes für jeden Einzelnen von uns. Jesus wiederholt diese Zusage. Am Ende seines Dienstes. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und damit hat diese Aussage Ewigkeitscharakter. Genauso wie wir es heute Morgen in der Lektion gesagt haben. Ewig, weil es keine andere Botschaft gibt. Er wird immer bei uns sein. Das zweite Argument war, ich habe nichts. Und Gott sagt, alles was du brauchst, ist in deiner Hand. Was hast du in der Hand? Einen Stab. Und dann sagt er, schmeiß ihn auf den Boden. Es wird eine Schlange. Fass den Schwanz an und es wird wieder ein Stab. Tu deine Hand hier in deinen Umhang. hol sie wieder raus, sie ist weiß, das kann ich jetzt nicht nachmachen. Tu sie wieder rein, hol sie wieder raus, sie ist wieder gesund. Alles, was du hast, ist in deiner Hand. Und dann gibt er ihm noch einen dritten Auftrag, Wunder, mit, dass er Wasser zu Blut machen kann. Aber dieser Gedanke, alles, was du hast, ist in deiner Hand, da möchte ich gerne noch drüber nachdenken. Es müssen keine Tricks sein. Wir müssen auch keine Umschulung machen. Wir müssen nur gucken, was kann ich denn? Wir müssen die Gaben einsetzen, die Gott uns von Anfang an gegeben hat. Gott ruft uns nicht, damit wir etwas machen, was wir nicht können, sondern damit wir unsere Stärken einsetzen. Vor 2-3 Jahren war Vlatko Savo Theologiedozent aus Friedensau in Mönchengladbach und er hat ein Wochenende über Mission mit uns nachgedacht. Und einer seiner Aussagen war auch, was hast du in der Hand? Und daraus mach etwas. Dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Ich war mit meiner Frau unterwegs, wir waren spazieren, haben uns auf einer Bank hingesetzt und haben darüber nachgedacht, was haben wir beide in der Hand? Und damit möchte ich auch direkt öffnen. Ich muss nicht alles alleine machen. Was haben wir in der Hand? Was können wir? Wir haben einige unserer Gaben aufgeschrieben. Wir haben einiges unserer Interessengebiete aufgeschrieben und haben überlegt, wo könnte Gott uns da nutzen? Entstanden ist daraus ein Teenagerkreis, der jetzt schon 1,5 Jahre auf dem Weg ist. Wir hatten große Bedenken, weil ja auch unsere eigenen Kinder dabei sind. Ne? Wenn Mama und Papa das machen, ist immer doof. Aber wir haben richtig mit ihnen ausgehandelt. Entweder sucht ihr einen Teenagerleiter, wenn ihr innerhalb von es nicht geschafft habt, machen wir es. Sie haben es nicht geschafft, wir mussten es machen. Und wir haben jetzt 1,5 Jahre einen Teenagerkreis, der einmal im Monat stattfindet. Der findet bei uns zu Hause statt, weil wir gesagt haben, wir kochen gerne, wir singen gerne, es ist alles da, wir müssen nichts anschaffen. Und es kommen immer 6 bis 10 Teenager und ich habe schon das Gefühl, dass sie sich wohlfühlen. Jafflet, sag was. Richtige Antwort. Das Geld kannst du dir nachher abholen. Nein, mir geht es auch nicht darum zu sagen, ach, wie toll wir sind, sondern dieser Gedanke. Ich kann mich noch erinnern, wir saßen auf einer Bank, die Sonne schien, es war ein Samstag und wir haben überlegt, was hast du in der Hand? Und ich möchte euch Mut machen, darüber nachzudenken, was Gott mit dir machen kann. Es muss nicht der Teenagerkreis sein, es muss nicht die Predigt hier sein. Es kann die Predigt sein, es kann der Teenagerkreis sein. Was hast du in der Hand? Das dritte Argument ist, ich kann nichts. Und Gott sagt, ich habe dich geschaffen. Wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat dem Stummen oder Tauben, den Sehenden oder den Blinden gemacht? Habe ich das nicht getan? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Manchmal kommt es auf diesen Blickwinkel an. Schaue ich auf mich oder schaue ich auf Gott? Das hatten wir auch in unserem Bibelgespräch. Auch am Ende hatte die Rose das Zitat, wenn ich auf mich sehe, wüsste ich nicht, wie ich erlöst werden könnte. Wenn ich auf Gott sehe, wüsste ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Auf diesen Blickwinkel kommt es an. Ich kann nichts. Ich kann wirklich nichts. Und trotzdem sage ich, wenn Gott will, dann gibt er mir auch Gaben und Fähigkeiten, dann gibt er mir auch einen Mund zu sprechen und dann freue ich mich, dass ich auch was zu sagen hat. Ja, das habe ich schon alles gesagt. So, ich wollte bewusst sagen, dass Gott nie die Falschen beruft. Gerade bis jetzt stand da immer, Gott ruft die Falschen. Das wäre so vielleicht unsere Vorstellung. Und Gott sagt, ich rufe nie die Falschen. Wenn ich dich rufe, dann befähige ich dich auch. Dann weiß ich auch, dass du das kannst. Ich bin bei dir. Er ruft immer die Menschen, die er für seine Mission braucht. Gott entscheidet sich für Mose, einen Hirten. Er entscheidet sich ein Volk, was später zum Wüstenwanderer wird. Er entscheidet sich für Fischer und Zöllner. Er entscheidet sich für dich. Er glaubt ganz fest an dich. Und Gott ist auch kein Gott, der herumexperimentieren möchte. Albert Einstein wird der Satz nachgesagt, Gott würfelt nicht. Das glaube ich auch. Gott will seine Vision mit uns Menschen verwirklichen, mit seiner Gemeinde, mit Menschen. Neulich sagte jemand, Gott hat keinen Plan B. Er will es mit Menschen machen. Natürlich kann er es auch anders machen. Er sagt, ich könnte die Steine sprechen lassen. Will er aber nicht. Er will es mit dir machen, mit mir machen. Ein letzter Text aus Lukas 10. Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Natürlich können wir sagen, die ganze Welt retten, viel zu viel. Es ist seine Ernte. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns gebrauchen kann, dass er noch mehr Leute dazu ruft. Und dieses Wissen, dass es seine Ernte und seine Verantwortung ist, lässt mich da ganz locker werden. Es ist auch eine Sache des Blickwinkels. Gott ruft uns, er ruft nie den Falschen. Er weiß, was ich kann und was ich auch nicht kann. Und den Rest gibt er mir dazu. Oder er gibt mir noch andere Menschen an die Seite, die auch in der Lage sind, etwas zu. Ich muss nicht alles können. Aber es ist schön, sich von Gott gebrauchen zu lassen, dabei sein zu dürfen, auch wenn man gerne sagt, was man alles nicht kann, was man nicht hat und warum es gerade jetzt nicht passt. Ich bin zu alt, ich bin zu beschäftigt, ich bin zu jung. Gott kann nicht meinen, aber er meint genau dich. Gott segne uns, dass das nicht nur für die nächste Woche ist, sondern für unser ganzes Leben, dass wir bewusst überlegen, was Gott mit uns vorhat, wo wir ihm dienen können und wo er uns gebrauchen kann. Amen.